Übrigens weiß eigentlich jeder, dass wir heute wieder Bibelkunde uns mit dem Buch Hiob, in Bibelkunde mit dem Buch Hiob beschäftigen wollen. In dem Buch Hiob gibt es wenigstens einen Vers, der nach vorne blickt, auf die Herrlichkeit, auf die Auferstehung, auf die Erlösung in Christus. Und das ist in Kapitel 19, Vers 25. Ich hoffe, ich nehme nichts vorweg, aber dort heißt es: Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen.
Ich grüße euch an diesem Morgen. Wir fahren fort in unserem Modul Bibelkunde und kommen zu einem spannenden Buch mit dem Namen Hiob. Hiob, die Hauptfigur in diesem Buch. Hat jemand einmal nachgeforscht, wie oft Hiob außer dem Buch Hiob in der Bibel vorkommt? Oder traut sich jemand zu raten? Philemon.
Ich glaube, der kommt im Hebräerbrief.
Im Hebräerbrief, das ist ein guter Tipp, allerdings knapp daneben. Genau, aber Hebräer, der zählt viele alttestamentliche Heilige auf, aber Hiob wird tatsächlich nicht genannt. Peter.
Ein oder zweimal, einmal der Jakobusbrief.
Richtig. Ja, genau. In einem Propheten kommt er vor. In dem Prophet Hesekiel. Und zwar in Hesekiel 14. Kommt er gleich zweimal vor. Und zwar in Hesekiel 14, Vers 14. Lässt sich einfach merken. Spricht Gott ein Gericht aus. Und in diesem Gericht, da sagt er, ich lese mal ab Vers 13, Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brotes zerbreche und Hunger hineinsende und aus ihm Menschen und Vieh ausrotte, und diese drei Männer wären in seiner Mitte. Jetzt zählt er auf, nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr, Herr. Und in der Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, so würde weder Sohn noch Tochter retten. Sie würden um Zeit willen nur zusammen mit Noah und mit Daniel. Alles historische Gestalten, alles Männer aus dem Alten Testament, die in besonderer Weise zur Rettung von anderen gedient haben. Wenn man an Noah denkt, der aufgrund seiner Gerechtigkeit und seinem Gehorsam seine Freunde rettete vor dem Zorn Nebukadnezars. Genannt in Hesekiel 14 und in Jakobus 5, Vers 11 lesen wir auch von Hiob. Jakobus, also nur ein Buch nach Hebräer, deswegen war es knapp. Jakobus 5, Vers 11, da heißt es, ich lese mal ab Vers 10, nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also hier wird Hiob zu den Propheten gezählt, die ausgeharrt haben und damit ein Vorbild sind. Und es wird etwas gesagt über Gott. Und zwar, dass wir an Hiob, an dem Buch Hiob sehen, dass Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Nun, wenn man das Buch Hiob liest, ist das vielleicht nicht der erste Gedanke, der einem kommt. Ja, das Ausharren ist ein Thema, aber dass Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist, scheint doch ein wenig verborgen zu sein. Naja, wir fragen mal ein bisschen, was ist überhaupt das Buch Hiob? Wir wissen nicht, wer es verfasst hat. Das Buch selbst nennt keinen Verfasser. Und es gibt jetzt auch kein anderes Buch oder kein anderes Zeugnis in der Bibel, die irgendwie aufzeigt, wer das Buch Hiob verfasst hat. Auffällig ist, dass die Sprache des Hiob-Buches sehr künstlerisch und poetisch ist. Also es entspricht der Poesieform, die wir zum Beispiel auch in den Sprüchen oder in den Psalmen vorfinden. Bemerkenswert ist auch, dass in dem Buch Hiob enormes Wissen gebündelt ist. Also, der das aufgeschrieben hat, er wusste scheinbar von vielen Sternkonstellationen und von der Meteorologie. Er wusste von Bergarbeitertechniken und von Schilfrohrschiffen. Er wusste von den besonderen Eigenschaften des Riedgrases. Und er weiß von Straußen, Adlern, Bergziegen, Kriegspferden und noch vielen weiteren. Es ist jemand, der hier sehr, sehr vieles aufgegriffen hat in diesem Buch. Aber wenn wir den Verfasser nicht kennen, ist natürlich auch schwer, die Zeit der Abfassung festzustellen. Aber die Zeit, in der die Begebenheiten stattgefunden haben, die hier aufgeschrieben sind, lässt sich ein bisschen besser datieren. Und zwar geht man davon aus, dass Hiob zur Zeit Abrahams gelebt hat. Also Abraham lebte im 22. Jahrhundert vor Christus. Gründe dafür sind, dass ganz viele Städtenamen und Völkernamen, die im Buch Hiob vorkommen, die finden sich auch im ersten Buch Mose, und zwar in den Berichten zwischen der Sintflut und der Geschichte Josefs. Also zur Zeit Abrahams. Man erfährt von Saba, von den Chaldäern, von Eliphas, von Sua und so einigen mehr. Außerdem wird der Reichtum von Hiob gemessen an seinen Viehherden. Auch das kommt uns bekannt vor, gerade aus der Zeit der Patriarchen. Und in Hiob 42, Vers 11 wird eine Währung angezeigt, und zwar Kesita. Das ist eine Münze, eine Währungsform. Und das wird auch in 1. Mose 33, 19 kommt das vor, als Jakob ein Feld kauft. Auch mit dieser Währung Kesita. Und dann gibt es noch Sachen wie, in Hiob 19 wird beschrieben, dass jemand mit eisernen Griffel auf Stein etwas aufschreiben soll. Oder es heißt, Hiob lebte noch 140 Jahre, nachdem all das geschehen ist, was in diesem Buch hier geschrieben ist. Also auch das Alter zeigt an, das Alter, was wir von den Patriarchen und zuvor kennen. Außerdem, es gibt nicht eine einzige Bezugnahme zum Volk Israel. Damit ist auch darauf hingewiesen, dass Hiob wohl deutlich vor Mose gelebt hat. So dass der Bund mit Israel am Sinai noch nicht bekräftigt war. Und dafür spricht auch Hiob, er opfert einfach als Hauspriester, als Familienpriester sozusagen, opfert er selbst auf dem Altar Brandopfer. Das ist nach Mose, nach dem Bund am Sinai undenkbar. Also ist heilsgeschichtlich hier vermutlich ein Patriarch einer großen Sippe, ähnlich wie Abraham, der vielleicht zur Zeit Abrahams oder vielleicht auch ein bisschen davor gelebt hat. Er kommt aus Uz, wird genannt, vermutlich ein Ort, das später zum Gebiet Edom gehörte. Und demnach ist Hiob ein gläubiger Mann, noch bevor sich Gott Abraham das Volk seines Eigentums erwählt hat. Auch das ist wichtig. Also hier war noch nicht diese heilsgeschichtliche Reduzierung, dass Gott sich ein Volk erwählte, dem allein er sich offenbart, sondern es war noch eine Zeit, wo die Kenntnis Gottes verbreiteter war. Und erst in Abraham hat Gott sich entschlossen, seine Offenbarung nur einem ganz kleinen Teil der Menschheit zu geben, nämlich dem Volk Israel, der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams. Nun, was ist das Thema des Buches Hiob? Offensichtlich geht das Buch Hiob um das Thema Leid. Wir reden sprichwörtlich von den Hiobsbotschaften. Und das kommt aus diesem Buch. Hiob erfährt von Boten sehr, sehr großes Leid. Er verliert alles, seinen Reichtum, seinen Besitz, sogar seine Familie, seine Kinder und am Ende auch seine Gesundheit. Alle Menschen kennen die Erfahrung von Leid. Niemand ist davon befreit in diesem Leben. Im Buch Hiob wird aber deutlich, die Tatsache, dass Hiob leidet, hat eigentlich gar nichts mit ihm selbst zu tun. Er ist gar nicht selbst die Ursache für dieses Leid. Und deswegen kommen bei ihm Fragen auf. Warum ich? Womit habe ich dieses Leid verdient? Und in dieser Situation, nach der Frage des Leids, womit man Leid verdient hat, taucht dann das Thema auf, ist Gott eigentlich gerecht? Sind Gottes Wege richtig und gerecht im Angesicht des Leids? Der Fachbegriff dafür ist die Theodizee-Frage. Theodizee, das heißt, ist Gott gerecht? Es ist die Frage nach Gottes Gerechtigkeit inmitten von Leid. Doch auch wenn Hiob diese Frage aufwirft, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, dann merkt man, so wirklich eingehender wird die Frage nicht beantwortet. Es wird bestätigt, dass Gott gerecht ist, aber das Buch Hiob ist keine Verteidigung Gottes, ist keine Apologetik. Es ist keine detaillierte Begründung, warum nun Leid in diesem Leben ist und warum nun Gott trotzdem gerecht ist. Neben der offensichtlichen Frage nach Leid und Gerechtigkeit geht das Buch vielmehr von einer anderen Perspektive, von einem anderen Zugang. Und zwar, dieses Buch beschäftigt sich mit dem Thema Leid und der Gerechtigkeit Gottes mit der Frage nach der wahren Weisheit. Die Frage, die eigentlich im Hintergrund steht des ganzen Buches, ist: Wer ist weise genug, die quälendsten Fragen des Lebens zu beantworten? Wer ist weise, die Frage nach Gottes Gerechtigkeit und nach dem Leid in diesem Leben zu beantworten? Und wir werden sehen, wie das Buch Hiob darauf antwortet. Wir schauen uns einmal eine Gliederung an, dass wir eine Art Überblick haben. Ich habe dieses Buch mal in vier Abschnitte eingeteilt. Die ersten beiden Kapitel sind eine Art Einleitung. Hier wird einmal Hiob vorgestellt, und zwar wird gleich am Anfang sehr deutlich dargestellt, dass Hiob ein gerechter Mann ist. Er ist rechtschaffen, er ist redlich, er ist gottesfürchtig und er meidet das Böse. Er ist nicht sündlos, das sagt das Buch nicht, aber er ist ein Mann, der wirklich danach strebt, in Heiligung zu wandeln, der wirklich danach strebt, Gott zu fürchten, ein gerechtes Leben zu führen. Und dann sehen wir ab Vers 6 bis Vers 22 eine Himmelsszene. Ja, also wir werden plötzlich, uns wird ein Blick in das Himmelreich gewährt, in den Thronsaal Gottes. Und da kommt Satan ins Spiel, der Teufel. Und Gott macht auf Hiob aufmerksam, auf diesen gottesfürchtigen Mann. Und Satan greift auf und sagt, ja, kein Wunder, dass Hiob gottesfürchtig ist. Du gibst ihm ja alles in diesem Leben. Er hat ja keine Sorgen in diesem Leben. Ja, dann ist es ja einfach, gläubig zu sein. Aber sobald man ihm alles wegnimmt, dann wird er dich fluchen. Und Gott sagt, okay, dann nimm ihn weg. Nimm ihm seinen Besitz weg. Wir werden sehen, was passiert. Und Hiob, er bewährt sich. Und in Kapitel 2, in den ersten 13 Versen, da kommt Satan wieder. In den ersten 10 Versen, ja, kommt der Satan wieder und sagt, ja, aber sobald man seine Gesundheit anfasst, dann wird er sich von dir abkehren. Und auch hier sagt Gott, okay, dann nimm ihm seine Gesundheit, aber lass ihn am Leben. Und auch hier bewährt Hiob sich. Er bewährt seinen Glauben. Und drei Freunde kommen zu ihm. Sie kommen zum Trösten, heißt es am Ende von Kapitel 2. Sie kommen zum Trösten, sie setzen sich und bleiben erstmal eine Woche lang sitzen und schweigen und schauen Hiob an. In Kapitel 3 bis Kapitel 37 beginnt dann ein langer Redewechsel, ein langer Dialog. Es beginnt mit Kapitel 3 einer großen Klage Hiobs. Also nach dieser Woche Schweigen bricht es aus ihm heraus und er fragt, warum bin ich überhaupt geboren? Eigentlich wäre es viel besser, ich wäre nie am Leben gewesen, als dieses ganze Leid nun zu ertragen. Und dann gibt es drei Serien, drei Redewechsel. Kapitel 4 bis 14, Kapitel 15 bis 21 und Kapitel 22 bis 31, wo immer der Reihe nach seine drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, Argumente vorbringen und nach jedem der Freunde antwortet Hiob. Die drei Freunde, sie wiederholen eigentlich und beharren immer auf dem gleichen Argument. Was sie sagen ist, Hiob, du leidest, und das ist ein klarer Beleg dafür, ein klarer Hinweis, dass Sünde in deinem Leben ist. Man nennt es den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Du hast etwas getan, deswegen ergeht es dir so. Gott bestraft dich für etwas, was du getan hast. Das ist gerechte Vergeltung für dein Handeln. Und sie bringen ein ums andere Mal irgendwelche Argumente hervor, warum sie meinen, dass Hiob zu Recht bestraft wird von Gott. Sie werfen Hiob immer wieder Gottlosigkeit vor. Sie versuchen mit Beispielen und irgendwelchen Weisheitslehren und irgendwelchen Beobachtungen, die sie gemacht haben, Hiob mit dem von Gott bestraften Sünder zu vergleichen. Sie sagen, Hiob, so wie es dir ergeht es den Gottlosen in dieser Welt. Denen, die nicht nach Gott fragen, denen, die sich versündigt haben. Also musst du auch ein Gottloser sein. Also muss die Strafe gerecht sein, die du erduldest. Und im Grunde geht es in diesen Dialogen von den Freunden Hiobs, es geht um eine Art Wettbewerb. Wer ist weise genug, auf Hiobs Leid zu antworten? Wer von diesen drei Freunden ist weise genug, nun Hiob zu überzeugen, warum er so viel Leid erdulden muss? Aber in diesem Lauf der Serien von Redewechseln werden ihre Argumente immer weniger und immer schwächer und teilweise sogar widersprechen. Und Und Hiob, er verteidigt sich immer und sagt, ich kenne eure Argumente, aber ihr seid im Unrecht. Ihr schätzt mich falsch ein. In Kapitel 13, Vers 4 und 5 sagt ihr, ihr seid Lügendichter, Kurpfuscher, ihr alle. Hieltet ihr doch euch doch still, das gerade alles aussprecht. Ihr seid Kurpfuscher. Ihr bringt mir damit überhaupt keine Genesung, überhaupt keine Erholung. Vers 16, Vers 2 und 3. Ich habe so etwas nun viel gehört. Mühsame Tröster seid ihr alle. Haben die windigen Worte nun ein Ende oder was reizt dich, das zu antworten? Ihr seid gekommen, um zu trösten? Und ihr tröstet überhaupt nicht. Alle eure Worte sind, windet ihr mich nun mit Dunst und von euren Einwänden bleibt nur Trug übrig. Also Hiob ist sehr, sehr direkt und sagt zu seinen Freunden, also ihr bringt nur irgendwelche Gedankengebäude hervor, da steht überhaupt nichts dahinter. Ihr habt überhaupt keine... 32 bis 37 kommt noch ein vierter Freund hervor, der heißt Elihu. Der wurde vorher noch nicht genannt. Und nach diesen ganzen Redeserien der drei Freunde meldet sich der aus Respekt erstmal die älteren, die weiseren Männer hat reden lassen. Und als er aus, da wird er nun ungeduldig und meldet sich zu Wort. Und zu Recht weist er diese eintönige Vergeltungslehre der drei Freunde in Bezug auf Hiob zurück. Er macht deutlich, nein, so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach immer sagen, jedem, den es schlecht ergeht, der hat halt auch Böses getan. Deswegen ist das die gerechte Strafe Gottes. So einfach ist das nicht. Aber er versucht nun selbst mit seiner Weisheit Hiob zu antworten. Und ist da auch nicht ganz demütig in seinen Worten. Also er ist ziemlich überzeugt, nun, dass er als der Jüngere nun wirklich mit Weisheit auf dieses Leid Hiobs antworten kann. Dabei schimpft er erstmal Hiob ziemlich aus. Und seine These ist, es gibt neben dem strafenden Leiden auch ein läuterndes Leiden. Also, dass Gott Hiob leiden lässt, damit Hiob seine verborgenen Sünden offenbar werden und er gereinigt werden kann durch die Züchtigung Gottes. Also eine Art Reinigungshilfe Gottes, ein läuterndes Leiden. Aber so wirklich trifft seine Antwort auch noch nicht auf den Punkt. Die drei Freunde und auch Elihu, sie wussten nichts von der Himmelszene am Anfang, wie wir Leser es wissen. Aber hier, am Ende von Kapitel 37, merken wir, alle Weisheit der Menschen ist zu Ende. Bei der Situation Hiob sehen wir, die Weisheit der Menschen kommt zu einem Ende. Auf die Frage nach dem Leid finden wir keine weise Antwort. Und das ist der Moment, wo Gott anfängt zu sprechen. Das ist der nächste Hauptpunkt, 38 Vers bis Kapitel 42 Vers 6 fängt Gott an zu reden. Und erst gibt er eine lange Offenbarung Gottes von Kapitel 38 bis 40 Vers 2, wo Gott anfängt und sagt, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch dich wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Gott fängt an zu sprechen. Und er macht deutlich, also mit den ganzen vielen Worten, die hier gemacht werden, wird der Ratschluss Gottes nur verdunkelt. All diese Weisheit, die sie aufgebracht haben, brachte keine Klarheit, brachte kein Licht in die ganze Situation. Und nun sagt er zu Hiob, nun gürte dich mal. Stell dich mal auf, jetzt will ich dich mal was fragen. Und er beginnt 77 rhetorische Fragen Hiob entgegenzubringen. Und zwar fragt er, sozusagen drei verschiedene Themenbereiche. Die ersten Fragen gehen darum, kannst du eigentlich überhaupt meine Schöpfung verstehen? So viele Dinge, die den Menschen verborgen sind, an der Schöpfung Gottes, die wir überhaupt noch nicht durchblicken können. Und dann fragt er, Hiob, kannst du eigentlich meine Schöpfung versorgen? All die Tiere? Kannst du dafür sorgen, dass sie alle Nahrung bekommen, dass sie am Leben bleiben? Und Hiob demütigt sich in Kapitel 40, Vers 3 bis 5. Und Gott fährt nochmal fort und spricht von zwei großen, mächtigen Tieren. Und er fragt, kannst du meine Schöpfung kontrollieren, wie ich es tue? Und dann heißt es in Hiob Kapitel 42, ich lese mal die ersten 6 Verse. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan ist für dich unausführbar. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis, zitiert er hier, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob war redegewandt und war sich ganz sicher, gegen all diese Weisheit seiner Freunde konnte er sich rechtfertigen, konnte er sagen, ihr seid absolut falsch, ihr liegt falsch mit euren Behauptungen. Aber hier, als Gott sich meldet und ihm 77 Fragen stellt, auf die Hiob keine Antwort weiß, da demütigt er sich und tut Buße vor Gott. Und sagt, ich weiß, dir sind alle Dinge möglich. Du hast alles unter Kontrolle. Gott hat völlige Kontrolle über die ganze natürliche Ordnung. Zu groß für den Verstand von uns Menschen. Zu tief für die Weisheit von uns Menschen. Und es ist doch bemerkenswert, Gott antwortet Hiob gar nicht so richtig auf seine Frage, oder? Seine Frage ist, Gott, warum lässt du das Leid zu? Und Gott demonstriert, ich habe absolute Kontrolle, absolute Übersicht über meine ganze Schöpfung. Mit der Tatsache, dass Gott absolute Kontrolle über die ganze natürliche Ordnung hat, soll Hiob lernen, das gilt auch für die moralische Ordnung. Das gilt auch über all diese Zusammenhänge in Hiobs Leben. Dass Gott, der Schöpfer, alle Dinge geschaffen hat und erkannt hat, alle Zusammenhänge, dass er fähig ist, die ganze Schöpfung zu ernähren, zu erhalten, sogar zu kontrollieren, was kein Mensch kann. Daran sollen wir lernen. Das gilt auch für alle moralischen Zusammenhänge, die wir nicht durchblicken können. Gott rechtfertigt sich nicht. Und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an diesem Buch. Gott rechtfertigt sich nicht für das, was Hiob hier angetan wird. Und vermutlich hat Hiob die wahre Ursache für sein Leid nie erfahren. Vermutlich hat er nie diesen Blick in den Thronsaal Gottes geworfen, wie es am Anfang des Buches Hiob geschieht. Aber Gott antwortet auf die Frage nach dem Leid, nach der Gerechtigkeit Gottes, einfach mit der Versicherung, Hiob, ich habe alles unter Kontrolle. Gott bestätigt, ich allein habe alles unter Kontrolle. Und deswegen sagt Hiob zu Recht, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan ist für dich unausführbar. Und dann endet das Buch Hiob in Kapitel 42, Verse 7 bis 17 mit einem glücklichen Ende. Hiob soll für seine Freunde beten. Gott sagt, sie haben nicht recht geredet über Gott. All ihre Weisheit, all ihr Dünkel, all ihr stolzes Reden hat Gott verworfen. Und Gott sagt, ich werde noch nicht mal auf sie hören. Hiob, bete du für sie. Eine Warnung. Und Hiob betet für seine Freunde, die ihn verklagt haben, die ihnen so viel Böses angetan haben. Und dann endet es mit einem Happy End, mit einem wunderbaren Ende. Die Familie, die Angehörigen von Hiob, sie kehren zu ihm zurück, die ihm vorher verachtet haben, von ihm gewichen sind. Und er bekommt noch viel mehr Reichtum, als er vorher hatte. Noch viel mehr, als er verloren hatte. Ja, und sogar bekommt er noch 7 Söhne und 3 Töchter, von denen genannt wird, dass die Töchter sogar besonders hübsch waren. Und sie werden mit Namen genannt, interessanterweise. Nicht die Söhne, sondern nur die Töchter. Eine besondere Kostbarkeit hier. Und wir sehen, Gott segnet Hiob, nachdem er sich vor Gott gedemütigt hat und Buße getan hat, dass er sich von Gott hat zurechtweisen lassen, auch in seinem Leid, und ihn nicht geflucht hat und gestorben ist, wie der Vorschlag seiner Frau war. Er ist nicht von Gott abgekehrt. Deswegen hören wir in Jakobus von dem Ausharren Hiobs, habt ihr gehört. Und deswegen schreibt Jakobus, dass das Ende Gottes, habt ihr gesehen, dass Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ja, Gott ist barmherzig, indem er sich Hiob geoffenbart hat, ihm bestätigt hat, Hiob, ich habe alle Dinge unter Kontrolle. Und selbst wenn so viele Dinge nicht zusammenpassen, so viele Dinge nicht verstanden werden, wir mit unserer Weisheit nicht ergreifen können, Gott ist fähig, ein segensreiches, ein gutes Ende zu schaffen. Ja, das ist das, was wir über das Wesen Gottes erfahren hier in diesem Buch. Gott ist kein Mensch, der mit uns auf einer Stufe steht, den wir auf die Anklagebank führen können, wie es Hiob teilweise versucht. Gott ist kein Mensch. Er ist absolut souverän. Er hat Dinge, alle Dinge unter Kontrolle, auch da, wo wir sie nicht alle verstehen können. Und das macht Gottes Weisheit aus. Seine Weisheit übersteigt unsere Weisheit. Wisst ihr, wenn Menschen sich irgendwelche Götzen ausdenken, dann ist die Weisheit dieser Götzen immer ziemlich limitiert. Es geht immer im Denksystem der Menschen. Der Gott der Bibel ragt weit darüber hinaus. Seine Weisheit übersteigt die Weisheit von uns Menschen. Und die Antwort auf die Frage, wer ist weise genug, auf das Leid in dieser Welt zu antworten? Die Antwort auf diese Frage in diesem Buch ist Gott allein. Gott allein ist weise. Bei Gott allein ist wahre Weisheit zu finden. Das ganze Kapitel 28 in der Mitte des Buches ist ein interessanter Zwischenabschnitt, wahrscheinlich eine Art Lichtblick von Hiob, wo er erkennt, wir Menschen haben so viel Kenntnisse im Handwerk und in Lebensbereichen, wie wir uns unser Leben aufbauen können. Wir haben so vieles verstehen können, so vieles erkannt In die Tiefe der Erde sind wir gedrungen und auf der Fläche des Planeten, wie vieles haben wir erforscht. Und doch, wahre Weisheit ist allein bei Gott zu finden. Hier heißt es in Kapitel 28, Abvers 22, der Abgrund und der Tod sagen, nur vom Hörensagen haben wir mit unseren Ohren von ihr gehört. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Städte. Hier geht es um die Weisheit. Denn nur er blickt bis zu den Enden der Erde. Unter dem ganzen Himmel schaut er aus, um dem Wind ein Gewicht zu bestimmen. Und das Wasser begrenzte er mit einem Maß. Als er dem Regen eine Ordnung bestimmte und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, da sah er sie und verkündete sie. Und er stellte sie hin und erforschte sie auch. Und zu dem Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Alle Weisheit, die uns Menschen zugänglich ist, wahre Weisheit, die sich mit den Fragen, den quälenden Fragen, den leidvollen Fragen unseres Lebens beschäftigen, Einsicht finden wir allein da, wo wir uns vor Gott demütigen. Das ist die erstaunliche Antwort von dem Buch Hiob. Es ist keine Apologetik, es ist keine Rechtfertigung Gottes, wie es auch manchmal die Freunde von Hiob versuchen. Es ist die Bestätigung, Gott hat alles unter Kontrolle, er ist weise. Und das Weiseste, das Einsichtsvollste, das Beste, was wir Menschen tun können, ist uns vor Gott beugen, ihm vertrauen, uns ihm anbefehlen. Gott ist weise. Robert hat schon angedeutet, es gibt auch einige Hinweise auf den Messias, auf den versprochenen Retter im Buch Hiob. Auf Jesus Christus, der gekommen ist. Und zwar, zum einen lesen wir, dass Hiob sagt, also in meinem Leid, in meiner Situation, so wie ich vor Gott stehe, ich brauche einen Mittler. Das lesen wir in Kapitel 9, Abvers 32. Denn Hiob sagt hier, denn er, Gott, ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Also Hiob bestätigt, der Abstand zwischen dem heiligen Gott und mir ist so groß, ich kann nicht einfach auftreten und sagen, Gott, was machst du denn da? Ich kann meine Sache nicht einfach so vor Gott bringen. Und jetzt sagt er, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Ein Schiedsmann. Hiob, er sagt, ich wünschte mir, es würde jemanden geben, der die beiden Parteien zusammenbringen kann. Gott und mich, den Menschen. Aber er sagt, es gibt ja keinen. Und im Neuen Testament erfahren wir doch, es gibt einen. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und er ist Mittler geworden zwischen Gott und Mensch. Er ist kräftig und fähig genug, auf beide seine Hände zu legen, beide miteinander zu verbinden. Und dann lesen wir, dass auch Hiob sagt, er braucht nicht nur einen Schiedsmann, er braucht nicht nur einen Mittler, einen Vermittler, er braucht einen Erlöser. Jemand, der ihn erlöst aus der Situation, in der er steht. Und Robert hat gerade schon gelesen, Kapitel 19, Abvers 25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Neue Testament zeigt uns, dieser Erlöser ist Christus allein. Jesus Christus ist der Einzige, der uns wirklich aus dem, aus dem Staub erheben kann, der uns mit in Gemeinschaft mit Gott bringen kann, dass wir Gott sehen werden. Und dazu ist sogar Lösegeld nötig. Kapitel 33, Vers 24 heißt es, ich lese mal ab Vers 23, wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von tausend, der den Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird der sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt, ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Das ist das, was Jesus Christus tut. Er ist der Mittler, der sagt, ich habe Lösegeld für diesen Sünder gefunden. Sein eigenes Leben. Christus hat sein Blut, sein Leib hingegeben als Lösegeld für viele. Und dann kann man auch in Hiob etwas sehen als eine Art Typus auf Jesus. Er wird dargestellt als jemand, der unschuldig leidet. Und ich habe schon gesagt, Hiob war nicht sündlos, aber doch ist das Leid, das ihn getroffen hat, nicht auf eine besondere Schuld von ihm zurückzuführen. Nun, in vollkommenem Maße trifft das auf Jesus zu. Er war wirklich vollkommen sündlos und hat doch das größte Leid ertragen. In der frühen Kirche wurde häufig in der Passionszeit vor Ostern wurde das Buch Hiob gelesen, weil sie verstanden haben, in Christus ist das noch viel wahrer, noch viel treffender, noch viel tiefer als das, was Hiob erlitten hat. Christus hat die ganze Strafe der Gottlosigkeit für sein Volk erlitten. Christus hat es erlitten. R.C. Sproul, er sagte mal, warum erleiden gute Menschen böse Dinge? Seine Antwort ist, nun, das geschah bloß einmal und er tat es freiwillig. Es gab einen völlig guten, völlig rechtschaffenen, völlig sündlosen Menschen, Jesus Christus, und er hat freiwillig das Böse ertragen an unserer Stelle. Ein Kommentator, er schreibt, dass der Herr selbst die unverdienten Konsequenzen des Bösen angenommen und auf sich genommen hat, ist die letztendliche Antwort auf Hiob und allen Hiobs der Menschheit. In Jesus hat Gott selbst die unverdiente Konsequenz alles Bösen auf sich genommen. Das ist die letzte Antwort auf Hiob und seine Fragen. Und ein letztes noch, Hiob betet für seine Ankläger, so wie auch Christus es am Kreuz getan hat. Er betet für die, die gegen ihn aufgestanden sind, die ihn verklagt haben. Und das Neue Testament, es sagt uns, Jesus bittet fortwährend für uns, seine törichten Freunde. Er betet fortwährend für uns, obwohl wir so vieles falsch verstehen. Ja, Schlüsselvers in dem Buch Hiob ist sicherlich Kapitel 19, Vers 25, was wir gelesen haben über den Erlöser. Als ich das Buch noch einmal durchgelesen habe, ist mir noch ein anderer Vers sehr wichtig geworden, den ich euch nochmal vorlesen will. In Kapitel 16, Vers 19. Hier schreibt Hiob, auch jetzt noch siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schafft für einen Mann gegen Gott und für einen Menschen gegen seine Gefährten. Beeindruckend finde ich, Bei all dem Leid, bei all den Sorgen, die er hat, bei all dem Unverständnis. Er versteht Gott nicht und er ist betrübt über seine Freunde, die ihn verspotten. Wo findet er Zuflucht? Er sagt, mein Auge blickt mit Tränen auf zum Himmel. Ich weiß trotzdem, obwohl ich seine Gottes Wege nicht verstehe, ich weiß, mein Zeuge und mein Fürsprecher ist im Himmel. Nun, das ist ein Glaube. Etwas, was wir lernen können, auch da, wo wir Leid erfahren, wo wir Sorgen haben, wo andere Menschen uns schlechte Dinge sagen, uns anklagen, wo wir Gottes Wege nicht verstehen, zu sagen, okay, dennoch will ich, wenn auch mit Tränen, aufblicken zum Himmel. Und ich weiß, aufgrund des Wortes Gottes, mein Zeuge und mein Fürsprecher ist im Himmel, in Christus Jesus. Zwei Besonderheiten noch vielleicht zu dem Buch. In Kapitel 26, Vers 7, da heißt es über Gott, er spannt den Norden aus über der Leere, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Es ist deswegen besonders, dass dieser Vers bestätigt, was die Wissenschaft zu der damaligen Zeit noch lange nicht erkannt hat, dass der Planet Erde im Nichts hängt, dass er nicht auf irgendwelchen Säulen steht, nein, er hängt im Nichts. Eine wissenschaftliche Erkenntnis, die noch lange dauerte, bis man das erkannt hat. Und hier im Buch Hiob wird es schon angezeigt. Auch in Vers 10 heißt es, eine Schranke hat er als Kreis über der Fläche des Wassers gezogen, bis zum äußersten Ende von Licht und Finsternis. Einige vermuten, dass es hier eine Art Beschreibung der Erdatmosphäre. Eine Schranke. Bis zwischen dem Licht und dem Finsternis. Das Weltall ist finster, aber innerhalb der Atmosphäre ist das Sonnenlicht sichtbar. Übrigens etwas, was sich auch mit dem Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose deckt. Eine zweite Sache noch. Dieses Buch Hiob, es ermahnt uns, nicht vorschnell Dinge zu urteilen. Die Versuchung der Freunde Hiobs war, einfach nur auf ihre eigene Weisheit zu vertrauen. Und sie haben all das Unglück von Hiob in Kauf genommen, um sich selbst zu rechtfertigen, um sich selbst weise darzustellen. Sie kamen als Seelsorger, als Tröster. Und sie wurden zu Verklägern. Und Hiob sagt, wenn ihr geschwiegen hättet, das wäre weiser gewesen. Manchmal ist Schweigen weiser als Reden. Manchmal ist Schweigen Gold und Reden nur Silber. Vielleicht eine Ermahnung, eine Erinnerung an uns. Da, wo uns Leid begegnet, nicht vorschnell mit irgendwelchen Antworten zu kommen, die Gott vielleicht nicht deutlich geoffenbart hat in seinem Wort, sondern auch da darauf hinzuweisen, die Weisheit ist bei Gott zu finden. Und wir Menschen, wir finden nicht alle Antworten. Aber da, wo wir uns bei Gott bergen, wo wir auch mit Tränen zu ihm aufblicken, da werden wir am Ende erfahren, Gott ist voll innigen Mitgefühls, voller Barmherzigkeit und Erbarmen. Amen. Noch die Möglichkeit für kurze Rückfragen. Gibt es noch Fragen zu dem Buch Hiob? Ist ja nun kein ganz einfaches Buch. Tobias.
Nicht mehr bei der Himmel sehen, dass Satan einfach so in die Gegenwart Gottes kommt. Ne? Wir wissen ja, dass wir das nicht können, weil wir so unrein sind. Sarah ist ja vermutlich nicht unbedingt reiner als wir, aber er kann einfach vor Gott treten. Das hat mich einfach ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob man dazu noch irgendwas sagen kann oder einfach nur so grübelt.
Ja. Es ist interessant, einer der Freunde Hiobs, er sagt, selbst die Engel sind nicht rein vor Gott. Er wirft seinen Engeln etwas zur Last. Und das trifft zu auf Satan, der ein Engel war, und auf alle gefallenen Engel. Was wir sehen, ist auch in anderen Szenen, zum Beispiel bei dem Propheten Zacharja, dass der Teufel als Ankläger vor Gott tritt. Und auch in der Offenbarung wird Satan als der Ankläger bezeichnet, der Ankläger der Brüder. Was nun wichtig ist zu verstehen, ja, das ist eine Rolle, eine Aufgabe von Satan. Das hat nicht etwas mit seiner Heiligkeit zu tun, dass er vor Gott tritt, sondern er tritt auf als Verkläger. Er ist schon gerichtet. Matthäus 25 sagt, dass die Hölle für ihn bereitet ist und seine gefallenen Engel. Ja, nun versucht er aber noch, die Menschen zu verurteilen. In Christus ist nun auch Satan, der Verkläger der Brüder, überwunden. Und wir haben einen Fürsprecher. Es ist eine Art Gerichtsszene, die nicht etwas damit zu tun hat, dass Satan irgendwie in dem Himmelreich Gottes wohnt und die Herrlichkeit Gottes genießt. Nein, es ist eine Gerichtsszene, wo er als Ankläger kommt und er selbst ist aber schon ein Verklagter und in Christus schon Besiegter. Peter.
Du hast es so gesagt, dass Elihu quasi mit den anderen Freunden auf einer Stufe steht von ihrer Weisheit her. So. Also dass da quasi auch, dass Elihu auch einer derer ist, die so aus ihrer Weisheit heraus gesprochen haben. Aber am Ende sieht man ja, dass auch die anderen Freunde sozusagen ermahnt werden, dass sie falsches gewählt haben.
Nur die drei älteren Freunde werden zurechtgewiesen von Gott. Es gibt Spekulationen. Manche sagen, vielleicht hat Elihu einfach was Richtiges gesagt. Andere sagen, vielleicht hat Gott Elihu einfach überhaupt nicht beachtet, der in seinem jugendlichen Drang so hervorkam, dass er ihn somit erst recht als unglaubwürdig darstellt. Es ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Was man sehen kann, ist, Elihu spricht mehr Weisheit aus als die Alten, weil er nicht einfach nur in diesem einen Tun-Ergehen-Zusammenhang bleibt, sondern etwas erkennt, dass es noch eine andere Form von Leiden gibt, die etwas mit Läuterung, mit Reinigung zu tun hat. Dennoch ist das Leiden von Hiob kein Läuterungsleiden in dem Sinne, sondern eher ein Bewährungsleiden. Also ich würde sagen, Elihu hat nicht die richtige Antwort gefunden. Ich glaube, er hat vielleicht einen etwas besseren Standpunkt als die anderen Freunde. Aber ja, er wird von Gott nicht so klar zurechtgewiesen, und es ist ein bisschen die Frage, warum das der Fall ist. Entweder ist es eine Art Bestätigung oder dass er einfach gar nicht beachtet wird. Robert.
Ich denke, ein Aspekt, den hat es jetzt nicht so hervorgehoben, aber der wird im Buch Hiob sehr, sehr deutlich, dass es mehr gibt als das Leben unter der Sonne, wie es dann im Prediger heißt, wo wir als Leser sehr früh eingeführt werden, was in der Himmelswelt passiert, was Hiob vordergründig nicht sieht und die Freunde vordergründig nicht sehen, und sie eigentlich mit ihrer Horizontalperspektive, die zwar immer wieder versuchen, in die Transzendenz durchzubrechen, aber letztendlich haben sie nicht den Blick von oben. Und Gott hat alles unter Kontrolle.
Ja.
Und es ist nicht einfach Schicksal und man kann nichts machen und man versteht damit. Aber selbst wenn man es nicht versteht, wir dürfen wissen, Gott ist Herr. Und das Ganze hat von daher einen enorm großen Trost eigentlich. Ja? Das, am Ende sehen wir ja dann das Ende im Buch Hiob. Aber zwischendrin, in dem Leid, Hiob ringt, Hiob ist verzweifelt, er ist eigentlich sagt, er verwirft den Tag seiner Geburt, er ist völlig in Depression versunken und letztendlich ist doch mit dieser Himmelsperspektive eigentlich eine Lösung.
Ja.
Und ich denke, das ist so ein sehr, sehr trostreiches Buch eigentlich, auch eben in schweren Situationen im Leben.
Ja.